Einmal im Jahr, so um den Jahreswechsel, da fragt das christliche Nachrichtenmagazin IDEA, lagen die Astrologen, die Hellseher, die Wahrsager in diesem Jahr richtig mit ihren Prognosen? Und die Antwort ist jedes Jahr die gleiche. Also diesen Artikel, den gibt es jedes Jahr wieder und jedes Jahr ist die Antwort wieder nein, sie lagen fast komplett daneben. Also zum Beispiel 2021 ist nicht Markus Söder auf Angela Merkel gefolgt, so wie das eine Kartenlegerin vorausgesagt hat und in ihren Karten gesehen haben wollte. Schottland trat 2023 nicht aus dem Vereinigten Königreich aus und Nordirland nicht in die EU ein, so wie es eine Seherin gesehen haben wollte. Und Russland fing 2022 einen Krieg gegen die Ukraine an, obwohl ein österreichischer Astrologe für dasselbe Jahr 2022 ausgeschlossen hatte, dass es einen Krieg mit oder gegen Russland geben wird in diesem Jahr. Wenn sie doch mal richtig lagen, dann kann man sich fragen, ist das denn so ein Wunder, was sie da gesehen haben? 2022 haben viele Hellseher vorausgesehen, dass die Queen Elizabeth sterben wird. Mit 96 Jahren haben viele in den Jahren davor auch Jahr für Jahr vorausgesehen, irgendwann muss man dann auch mal treffen. Also die Krise der Astrologen und der Wahrsager, die macht uns was deutlich, was uns eigentlich eh klar ist. Wir Menschen, wir können nicht die Zukunft sehen, nicht mal das, was in den nächsten Tagen passiert, was in den nächsten Wochen passiert. Wir sind da ziemlich hilflos. Und trotzdem boomt dieses Geschäft. Es ist erstaunlich, in einem aufgeklärten Land wie Deutschland, im aufgeklärten Westen, die verdienen richtig gutes Geld, weil die Menschen gerade in so unsicheren Zeiten wissen wollen, was kommt, was passiert. Weil wir uns darauf vorbereiten wollen, weil wir vielleicht dann die richtigen Schritte gehen wollen, klug sein wollen, vielleicht noch schnell auswandern, vielleicht noch die richtige Investition machen, was auch immer. Das Geschäft boomt und doch sagen sie nicht die Zukunft. Sie können es nicht. Unser heutiger Bibeltext aus Daniel 11, der sagt uns auch nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen genau passiert. Der lässt uns damit auch erstmal ein Stück weit ratlos. Wir wissen es auch nicht nach der Lektüre dieser Visionen, aber dieser Bibeltext, der zeigt uns den, der die Zukunft wirklich kennt, der die Geschichte kennt, der sie in seiner Hand hält, vor dem sie offen liegt wie ein Buch, der Autor ist dieser ganzen Weltgeschichte. Und wenn wir das an uns ranlassen, dann darf uns das sehr, sehr trösten, dann darf uns das ermutigen, darf uns das stärken, wenn wir ihn kennen, wenn wir den Herrn aller Zeit kennen, wenn wir Gott kennen, dass er weiß, wohin das Ziel geht und er zeigt uns auch das Ziel und er bereitet uns vor, nicht im Detail, aber doch, er gibt uns die große Schau, was kommt noch und wohin geht unsere Lebensreise mit Jesus Christus? Worauf leben wir zu? Und was aber so erstaunlich ist an diesem Text, ist, dass er uns Prophetien gibt, dass Daniel Dinge sehen durfte im 6. Jahrhundert, bevor Jesus Christus kam, die über einen Zeitraum von Jahrhunderten gingen. Er durfte was sehen, Gott hat ihm was gezeigt durch seinen Engel über die Entwicklung der Weltgeschichte. Und was Daniel gesehen hat, das waren Details der Geschichte, die sind so erstaunlich, wenn man sich dieses Kapitel 11 anschaut, wie sich das alles erfüllt hat in den Jahrhunderten nach Daniel, dass man wirklich, also man muss staunen darüber und wir dürfen darin erkennen, Gott weiß es wirklich, Gott hat die Geschichte wirklich in seiner Hand, er ist wirklich der Autor. Und dazu ist uns das gegeben, um ein großes Vertrauen in den Herrn aller Zeit zu bekommen. Und dafür möchte ich jetzt auch beten, dass der Herr uns seine Wahrheit in unser Herz schreibt. Vater, wir danken dir für dein mächtiges Wort und dass es wirklich absolut vertrauenswürdig ist und dass wir das heute sehen dürfen, auch in diesem Kapitel 11 in Daniel, in diesen grandiosen Prophezeiungen in dieser Vision, die Daniel bekommen hat, die sich in der Weltgeschichte erfüllt hat. Herr, wir wollen beten, dass du unser Vertrauen in dich wirklich stärkst, dass du es in der Hand hast, dass du alles in der Hand hast, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du uns vorbereitest auf das, was kommt und ermutigst und uns Hoffnung schenkst für den Tag, an dem Jesus wirklich zurückkommt und alles gut macht. Herr, stärk du uns durch dein Wort. Amen. Erinnern wir uns kurz an letzte Woche, wir haben da gesehen, dass ein Engel Gottes zu Daniel gekommen ist und ihm eine Vision gegeben hat. Und das ganze Kapitel 10 war eine Vorbereitung auf das, was jetzt in Kapitel 11 kommt. In Kapitel 10, Vers 14, da hieß es: Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht, also die Vision, die geht auf eine ferne Zeit. Das ist der Auftrag dieses Boten Gottes. Er kommt, um Daniel vorzubereiten, um ihm zu zeigen, was passiert. Und zwar, was passiert in der Ferne, in ferner Zeit mit dem Volk Gottes. Also bis zum Ende von Kapitel 10 die Einleitung. Und heute geht es um den Inhalt. Was hat der Engel Daniel über die Zukunft von Gottes Volk gezeigt? Der Predigttext ist sehr, sehr lang. Wer das Kapitel 11 schon mal gelesen hat in dieser Woche, der hat gedacht, boah, da haben wir was zu tun. Da gibt es heute sehr spät Abendmahl und wir gehen noch später nach Hause. Ich möchte nicht das ganze Kapitel lesen, sondern mich auf ein paar Abschnitte beschränken und uns an diesen Abschnitten ein paar Dinge zeigen, die wirklich ja, die Kernpunkte sind von diesem Abschnitt. Also wir lassen größere Teile sogar aus. Wir gehen auch auf einige Details nicht ein, die wirklich spannend wären. Heute nicht in der Predigt, aber ich hoffe, dass wir die große Botschaft besser verstehen. Und das Erste, was wir sehen in den Versen 2 bis 20, und ja, das ist ein bisschen Etikettenschwindel jetzt in meiner Predigtgliederung, denn eigentlich sehen wir es im ganzen Kapitel, aber ich möchte uns das an den Versen 2 bis 20 zeigen. Gott kennt die Geschichte. Und ich möchte uns das tatsächlich sogar nur an den Versen 2 bis 6 zeigen, denn wir könnten hier jetzt jeden Vers durchgehen und darin erkennen, dass Gott die Geschichte kennt. Wir schauen uns drei Beispiele an, die Verse 2 bis 6. Ich lese uns Daniel 11, 2 bis 6. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen. Und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden. Nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Und der König des Südens wird mächtig werden, aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Nach einigen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie wird keinen Erfolg haben und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat zu der Zeit. Die Verse, die entfalten ihre Sprengkraft erst, wenn wir sie mit einem Geschichtsbuch in der Hand studieren. Ich weiß, manche sagen, Geschichte, das ist furchtbar langweilig, da bin ich schon in der Schule immer eingeschlafen und ich war froh, als ich das nicht mehr lernen musste. Aber ich hoffe, dass das, was wir hier lesen, wenn wir schauen, wie sich die Geschichte, die Weltgeschichte entwickelt hat, uns doch ein bisschen begeistern kann, wenigstens ein bisschen für Geschichte. Ich muss das ja sagen, als studierter Historiker, habe 3 Jahre in Bayreuth studieren dürfen, europäische Geschichte. Aber es ist wirklich grandios, was Gott hier Daniel zeigt, weit über seine Zeit hinaus. Ich möchte es an 3 Beispielen deutlich machen. Das erste Beispiel in Vers 2, da lässt der Engel Daniel wissen, dass nach dem aktuellen Herrscher, unter dem Daniel gelebt hat, und das war Kyros II. Von Persien, wir sehen, dass er unter Kyros gelebt hat, dass nachdem noch 3 weitere Könige folgten und dann ein 4. der sehr mächtig sein würde und der seine Macht mit seiner Armee gegen die Griechen, gegen das Königreich Griechenland ziehen würde. Und genau so kam es in der Geschichte. Nach diesem Kyros II. Kamen 3 weitere Herrscher in Persien und dann kam Xerxes I. Und manche kennen den vielleicht sogar noch aus dem Geschichtsunterricht. Er hat eine große Seeschlacht geführt gegen Griechenland, die Schlacht bei Salamis, seine Flotte gegen die Griechen geführt, er hat verloren, aber er hat wirklich mit aller Macht gekämpft, alles aufgeboten, um einen Sieg zu erringen. Dieser Herrscher ist wirklich gekommen, dieser vierte König, und gegen Griechenland aufgestanden. Es dauerte noch 150 Jahre, bis ein neuer Weltherrscher übernommen hat. Und das sehen wir in Vers 3. Da lesen wir, dass ein mächtiger König aufstehen und herrschen wird. Und das ist ein Hinweis auf Alexander den Großen und sein Reich. Wir haben das schon in anderen Visionen in Daniel gesehen. Wir haben schon manchmal drüber nachgedacht, schon in dem Kapitel 2, dass nach den Babyloniern die Perser kommen und dann die Griechen. Aber hier wird sehr konkret und sehr detailliert die Vision. Ist erstaunlich. Hier heißt es in Vers 4, wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden. Nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht und vielleicht könnt ihr die kurz einblenden, weil wir reden ja hier wirklich von Zeitgeschichte. Und was ihr hier seht, ist das Reich Alexanders zerteilt nach seinem Niedergang. Alexander hat in Windeseile wirklich dieses Weltreich eingenommen, was wir hier sehen, innerhalb weniger Jahre erobert und dann ist er mit 32 Jahren gestorben, ausgerechnet in Babylon. Und sein Reich ging, wie es in dieser Verheißung hier heißt, aber nicht an seine Nachkommen. Es ging nicht an seine Söhne. Seine Söhne wurden getötet. Und übernommen haben vier Generäle von Alexander in den vier Himmelsrichtungen. Sie haben dieses Großreich aufgeteilt. Es war nicht mehr so mächtig wie das Reich Alexanders. Es war ein zerteiltes Reich. Und es kommen jetzt zwei Reiche im Lauf dieser Vision in den Blick, die besonders groß und stark waren und die vor allem für Israel deshalb relevant waren, weil Israel direkt zwischen ihnen lag. Das Königreich des Nordens, das Königreich der sogenannten Seleukiden, das war einer dieser Generäle, die übernommen haben. Der Seleukos, das ist das Gelbe. Das Königreich des Nordens, man kann auch kurz sagen, in Syrien. Das ist natürlich viel mehr als Syrien, aber dieses Königreich des Nordens und dann das Königreich des Südens, das Blaue dort unten, Ptolemäus und seine Nachfolger, das ist das Königreich dort in Ägypten. Und wenn ihr auf die Karte schaut, Israel liegt genau dazwischen. Und in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten kann man sogar sagen, war es ein Spielball zwischen diesen beiden Mächten, die sich immer bekriegt haben. Mal war der eine oben auf, mal war der andere oben auf, aber diese Reiche haben miteinander gekämpft. Es kam genauso wie in dieser Vision. Das Reich Alexanders, dieses großen Königs, wurde aufgeteilt in die vier Himmelsrichtungen an diese vier Generäle. Noch eine letzte Vision, ein letztes Beispiel. In Vers 6, da lesen wir von einer Allianz jetzt zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens. Also die haben schon damals Ränke geschmiedet, paktiert, haben versucht, ihre Macht zu festigen. Und der König des Südens, der hat seine Tochter gegeben, also der König von Ägypten, wenn ihr nochmal auf die Karte zurückgeht, hat seine Tochter gegeben, dem König im Norden, dem Seleukidenherrscher Antiochus II. Der Antiochus II., der hat sich dafür extra von seiner Frau scheiden lassen, getrennt von der Laodike und hat die Berenike aus dem Königreich Ägypten zur Frau genommen. Das ist ihm nicht gut bekommen und das ist wie in dieser Vision angekündigt. Seine Ex-Frau, die Laodike, hat ihn vergiftet. Der Sohn von Laodike hat dann den Nachkommen von Berenike umbringen lassen. Der Vater von Berenike ist gestorben zu der Zeit. Es ist genau gekommen, wie es hier heißt. In Vers 6 lesen wir das nochmal. Nach einigen Jahren werden sie miteinander befreundet und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens, um die Einigkeit zu festigen, aber sie wird keinen Erfolg haben. Und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden, umgebracht, samt denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. Sie sind alle gestorben. Diese Festigung der Macht ist nicht aufgegangen. Und ihr Lieben, so könnten wir jetzt Vision für Vision, Vers für Vers durchgehen und wir würden sehen, wie sich das in der Geschichte erfüllt hat. Dann kamen noch die Römer ins Spiel. Es gab Schlachten, es gab Paktierereien und so weiter. Und es ist vieles bis ins Detail vorausgesagt in diesem Kapitel 11. Wir haben nicht die Zeit, uns das alles genau anzuschauen, aber es ist so erstaunlich, dass Daniel das im 6. Jahrhundert vor Christus schon sehen durfte. Und es ist so, dass viele sagen, dieses Buch kann gar nicht aus dieser Zeit sein, weil diese Prophezeiungen so genau sind. Das muss viel später geschrieben sein, nachdem das alles schon passiert ist. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen es als einen Beweis nehmen, der Herr kennt die Geschichte, er sieht sie, weil der Herr aller Zeit der Autor dieser Geschichte ist. Er kennt die Geschichte nicht so, wie wir eine Geschichte kennen. Wir können ein Buch lesen und es dann zum zweiten Mal lesen und sagen, ah, ich weiß schon, was passiert. Habe ich alles schon mal gelesen. Aber Gott kennt diese Geschichte, weil er sie schreibt. Wir haben in Daniel 2, Vers 21 gelesen, er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Und diese Vision, die Daniel hier bekommt, ist eine Vision von Königen, die groß werden, die eine Zeit lang über ein Reich herrschen und die dann abgesägt werden. Es kommt ein neuer Herrscher, sie verlieren wieder ihre Macht. Und wir sehen Gottes Hand hinter alledem. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, gerade in einer Zeit wie dieser, in der wir leben, wo so viel Unsicherheit ist, wo sich auch viele fragen, was ist mit diesen Weltmächten, die groß werden? Es gibt ja immer wieder diese Artikel, was ist mit China, was passiert mit Russland und so weiter. Und wir müssen uns bewusst machen, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, ob es Krieg gibt, wir wissen nicht, welche Krisen noch kommen. Aber was wir ganz gewiss wissen können, ist, der Herr hält es in seiner Hand. Und wenn du das an dich ranlässt, an dein Herz ranlässt, dann ist es ein Trost. Dann gibt dir das eine Sicherheit. Es ist nichts, was irgendwie außerhalb von Gottes Herrschaftsbereich wäre. Das heißt, vertrau dem Herrn. Es ist nochmal die Ermutigung durch diese konkrete Vision. Vertrau ihm, dass er es in der Hand hat. Das heißt aber nicht, dass seine Wege mit dieser Welt und auch mit uns immer leicht wären. Das nicht, und das musste auch Daniel hier jetzt sehen, die Hoffnung der Juden war, dass sie nach einer Zeit im Exil in Babylon dann zurückkehren und dann in Freiheit und auch in Frieden dort wieder leben können im gelobten Land. Und der Marvin hat uns das letzte Woche schon gesagt, das ist ja schon eine Zeit, in der Daniel diese Vision bekommt, da waren schon welche zurückgegangen. Der Kyros hatte ihnen das erlaubt, ihr dürft zurückgehen. Und doch sehen Sie jetzt hier, ja, aber das wird keine Zeit, die einfach wird in Israel. Und Sie haben das von Anfang an so erlebt, aber die Geschichte hat es auch gezeigt. Es gab Kriege und es gab auch harte Bedrängnis für Gottes Volk. Und das sehen wir jetzt vor allem auch in dieser Vision ab Vers 21, wo eine besonders schwere Bedrängnis für die Juden angekündigt wird, die weit in der Zukunft liegt, wo Daniel das sieht, aber die auch gekommen ist. Ich möchte uns aus dem zweiten Abschnitt lesen, nur den Vers 21 und dann ab Vers 30. Das heißt ab Vers 21, also nachdem ganz viele Könige kamen im Süden und im Norden und es ging hin und her, heißt es dann in Vers 21, dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Throns nicht zugedacht war, der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Ein neuer Herrscher, der an die Macht kommt, der auch Kriege führt, das wird jetzt beschrieben, und der Gottes Volk hart bedrängt. Wir gehen in den Vers 30. Es heißt dann ab der Hälfte von Vers 30, dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Wir sehen hier Bedrängnis und Verfolgung für die Gläubigen, sehen aber auch, dass viele es durchstehen, diese harte Bedrängnis. Ja, wir sehen, dass Gott sie bewahrt in dieser Bedrängnis. Es handelt sich bei diesem König, der jetzt hier beschrieben ist, wieder ein König des Nordens in Syrien, sehr sicher um Antiochus den IV., über den haben wir auch schon mal in dieser Predigtserie nachgedacht. Das war der König, der sich den Beinamen gab, Theos Epiphanes, der erscheinende Gott. Das ist ein großes Selbstbewusstsein, wenn man sich so bezeichnet, aber so hat er sich gesehen als gottgleich. Ein großer Herrscher, ein brutaler Herrscher, der vor allem die gläubigen Juden radikal bekämpft hat. Seine zwei Methoden, das sehen wir hier, mit denen er gearbeitet hat, die waren Versuchung und Verfolgung. Er hat Menschen aus dem Volk Israel in Versuchung geführt, von Gott abzufallen, Gott untreu zu sein und mit ihm, also mit diesem Antiochus Epiphanes, zu paktieren, sich seinen Weisungen zu fügen, sich ihm unterzuordnen. Sehen das in Vers 30, da heißt es, er wird sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Der Heilige Bund, das ist die Beziehung, die Israel hatte zu seinem lebendigen Gott. Und es gab solche, die haben diesen Bund verlassen und Epiphanes hat sie gelockt und er hat gesagt, tut doch das, was ich euch sage. Er hat ihnen Angebote gemacht, er hat ihnen, weiß nicht, Zuckerbrot und Peitsche, kann man sagen, Zuckerbrot gegeben, wenn ihr euch mir fügt. Wenn ihr meine Kultur annehmt, wenn ihr meine Art zu leben, wenn ihr das mitmacht, wenn ihr euch mir unterordnet, dann geht es euch gut in diesem Land. Und viele haben mitgemacht. Vers 32, er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Ja, er hat die bekommen, die schon ein Stück weit lau waren gegenüber Gott. Die nicht es ernst gemeint haben mit diesem Bund, mit dem Bundesgott. Er hat sie gelockt und er hat sie gekriegt. Und sein Ziel damit war wohl, eine Kultur zu schaffen, die eben dieses Volk ihm unterordnet. Ja, das ist die Methode, die immer wieder so angewandt wird. Das sehen wir auch heute in den großen Diktaturen, auch dieser Zeit. Da passt Gott nicht rein. In Nordkorea zum Beispiel, habe ich vor ein paar Wochen mir mal angeschaut, da gibt es einfach diese Staatsreligion, da hat jeder in seinem Zuhause hat ein Bild von dem großen Führer hängen. Und solange du das hast und solange du da mitmachst, geht es dir gut. Aber wehe, du machst da nicht mit und wehe, du sagst, ich habe einen anderen Gott, was du verfolgt. Und so war das hier. Wer sich nicht von diesem Antiochus Epiphanes gewinnen ließ, der litt fürchterlich unter ihm. Er verfolgte diese gläubigen Juden grausam. Er ließ zigtausende töten, das wissen wir auch aus den Geschichtsberichten. Er schränkte den Gottesdienst massiv ein. Der Besitz von Bibelschriftrollen, der war bei Todesstrafe verboten. Die täglichen Opfer wurden im Tempel abgeschafft. Genauso wie das hier in Vers 31 heißt. Er wird das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und dieses Gräuelbild der Verwüstung, das wurde ganz konkret in diesem Tempel Israels, wo er ins Allerheiligste ein Zeusbild reinstellt und wo er auf dem Altar Schweine opfern ließ. Und wir machen uns keine Vorstellung heute im 21. Jahrhundert, was das für die frommen Juden damals bedeutet hat. Dieser Zugang zu Gott entweiht. Der Ort, wo man dem Herrn Opfer gebracht hat, um Vergebung zu bekommen, wo man ihm begegnen konnte, da stellt er eine Zeusstatue rein und opfert Schweine. Das war grausam, hat sie ins Herz getroffen, ein Trauma verursacht in dieser Gesellschaft. Ihr Lieben, wir erleben sowas natürlich nicht, so eine Verfolgung. Im Moment nicht hier in Deutschland, aber die Versuchung, die gibt es heute wie damals. Marvin hat uns das letzte Woche gesagt, es tobt ein Kampf hinter den Kulissen. Es gibt einen geistlichen Kampf in dieser Welt und in dem stehen wir auch als Christen. Petrus sagt es in 1. Petrus 5, Vers 8, er sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Die Bibel warnt uns an ganz vielen Stellen, wachsam zu sein vor den Versuchungen, die es heute gibt, wie es die damals gab. Mal kommt es daher über so eine Staatsreligion, mal kommt es daher über den Fernseher, mal kommt es daher über eine Kultur in der Gesellschaft, wie auch immer. Aber die Versuchung, von Gott abzufallen, ihm den Rücken zu kehren, die gibt es heute wie damals. Lasst uns da nicht naiv sein, lasst uns auch nicht wegschauen. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich fast alle Leute, die waren mal in der Gemeinde dabei, die haben sich vielleicht sogar taufen lassen, die haben Gottes Wort gelesen. Ich denke an einen guten Freund von mir, der hat die Bibel studiert, jeden Tag, stundenlang. Der war so dabei, der hat evangelisiert und irgendwann hat er gesagt, ich will das nicht mehr, ich bin damit durch. Weil ihn andere Dinge versucht haben, in die Irre geführt haben. Er lebt noch, er kann wieder umkehren, aber die Versuchungen sind real. Und sie können ganz unterschiedlich aussehen, uns können ganz unterschiedliche Dinge locken, aber das Muster ist immer das gleiche. Der Satan flüstert uns ein, Gott meint's nicht gut mit dir. Er will dir was vorenthalten, eine Freude im Leben, eine Ruhe, einen Frieden, Erfüllung. Er will dir vielleicht Einfluss vorenthalten, was auch immer. Gott meint es nicht gut mit dir. Geh meinen Weg. Wende dich ab von Gott. Komm ein bisschen mit. Und wir machen Kompromisse. Und nicht jeder Kompromiss bedeutet Abfall. Und nicht jeder Kompromiss bedeutet, dass ich jetzt weg bin vom Herrn. Aber sie sind gefährlich. Und wir sehen hier eine Warnung in dieser Vision. Wir sollen diese Kompromisse nicht tun. Und wenn wir merken, wir leben den Kompromiss, dann schnell umkehren zu unserem Herrn. Darf ich dich das ganz persönlich fragen? Wo stehst du in der Versuchung, den Versuchungen nachzugeben? Dich weglocken zu lassen vom Herrn? Es ist wichtig, sich das ehrlich zu fragen und das auch ehrlich zu anzuschauen in deinem Leben und dann zu sagen, ich will dieser Versuchung nicht glauben. Ich glaube der Lüge des Satans, dieser Schlange nicht. Ich wende mich neu meinem Herrn zu, der so gut ist. Die große Ermutigung in diesen Versen hier ist, in dieser Vision ist, die wahren Gläubigen, die werden nicht vom Weg abkommen. Das heißt hier in Vers 32b, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Es gab Menschen in diesem Volk, in dieser Versuchung und in aller Bedrängnis, die schafften es bis ans Ziel. Die schafften es, den geraden Weg, den schmalen Weg zu gehen. Und was war ihr Geheimnis? Hier steht's, sie kannten Gott. Sie kannten Gott. Das ist der Schlüssel in Verfolgung und das ist der Schlüssel in Versuchung. Du musst Gott kennen. Wenn Satan dir Lügen einflüstert, Gottes Wege sind nicht gut für dich. Für Gott leiden, das lohnt sich doch nicht. Dann brauchst du eine gute Antwort. Und dafür musst du wissen, ganz tief in deinem Herzen, wer ist Gott, wie ist er? Wie gut, wie wertvoll. Wie viel kostbarer als alles andere? Kostbarer und besser als ein bequemes Leben. Besser als Geld, feines Essen, ein schönes, gemütliches Haus, toll eingerichtet. Besser als ein guter Ruf in der Gesellschaft. So viel besser als ein Leben ohne Schmerzen und Schwierigkeiten. Besser als alles andere. Er ist die Quelle des Lebens, sagt uns die Bibel. Er ist der, der wahre Erfüllung schenkt, sagt uns Jesus selber. Er ist der, bei dem unser Herz echte Ruhe und tiefen Frieden findet. Und nur er. Und jeder, der sich auf die Versuchung einlässt, der merkt das auch früher oder später. Es trägt ja nicht, es erfüllt ja nicht wirklich. Er ist der, der es allein verdient hat, dass wir ihn Gott nennen, dass wir ihn als Gott verehren und anbeten. Und Gott ist so gut, dass er einen Weg für uns geschaffen hat, dass wir diese Beziehung überhaupt haben können mit ihm. Denn tatsächlich haben wir ja alle, wie wir hier zusammen sind, der Lüge des Satans und den Versuchungen geglaubt. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, glaubt und vertraut der Lüge des Satans, dass es was Besseres gibt, als das, was Gott für uns hat. Und wir hätten es verdient gehabt, alle miteinander, dass Gott sagt, ich streiche euch raus aus meiner Geschichte. Ihr habt euch abgewandt von mir, ich wende mich von euch ab. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Aber Gott macht was anderes. Er wendet sich nicht von uns ab, sondern er wendet sich uns zu. Er ist uns nachgegangen, er ist in diese Welt gekommen. Jesus Christus wurde Mensch, Gottes Sohn, kam in unsere Welt, um uns zu retten und um uns in diese Beziehung zum lebendigen Gott, zur Quelle des Lebens zu bringen. Jesus hat Versuchung erlebt. Menschen haben ihn in Versuchung geführt, der Satan selber hat ihn in Versuchung geführt, aber Jesus hat ihm widerstanden mit Gottes Wort. Er hat ihm Wahrheiten über Gott entgegengehalten und hat ihm gesagt, ich lasse mich von dir nicht täuschen. Jesus wurde verfolgt, wurde verspottet, wurde bespuckt, wurde brutal getötet und Jesus hat nicht die Ausflucht genommen, auch wenn er es hätte tun können, sondern er hat sein Leben gegeben aus Liebe zu uns. Du willst wissen, wie gut Gott ist? Schau aufs Kreuz von Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das gilt für uns als Christen als Ermutigung an diesem Tag ganz neu. So sehr hat er uns geliebt und es gilt für dich, wenn du Gott noch gar nicht kennst. Daran musst du glauben. Jesus hat sein Leben gegeben, auch für dich am Kreuz von Golgatha, hat die Versuchung getragen, hat die Verfolgung getragen für dich, um dich in die Beziehung zu Gott zu bringen. Glaub an ihn und du findest die wahre Erfüllung, das, was du wirklich brauchst. Wenn du dir Sorgen machst, werde ich die Versuchung überstehen, werde ich vielleicht auch Verfolgung überstehen, die in der Zukunft noch kommen mag, dann möchte ich dir zusprechen, wenn du Jesus vertraust, wenn du Gott kennst, dann wirst du das überstehen. Gott gibt uns diese wunderbare Verheißung im Neuen Testament in Römer 8, wo es ab Vers 31 dann heißt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dann zwei Verse weiter, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Klammer auf, all das müssen Christen in dieser Welt damit rechnen. Dass es nicht immer leicht durchgeht, dass da Dinge sind wie Hunger, dass da Dinge sind wie das Schwert, Blöße, Gefahr. Aber, wie geschrieben steht, heißt da 9, Vers 36, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, da ist Verfolgung. Aber, heißt dann in Vers 37, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Menschen damals unter Antiochus Epiphanes, die kannten Jesus Christus nicht so, wie wir ihn kennen, aber die hatten dieselbe Gewissheit und das hat sie ausharren lassen, dass Gottes Liebe größer ist. Gott hat sie durchgetragen. Sie kannten ihn. Wir lesen hier davon, dass sie Verständigen auch andere gelehrt haben. Sie haben sie unterwiesen gegen alle Bedrohungen darin, was Gottes Wille ist und wie Gott ist und dass er gut ist und dass er sie durchträgt. Auf dieses Wort ist Verlass. Und wenn wir Beweise brauchen, dieses Kapitel 11 gibt uns wirklich einen großen Beweis, wie vertrauenswürdig Gottes Wort ist, weil es uns diese ganzen Visionen zeigt und Gott uns damit zeigt. Also Daniel hat noch nicht das alles gesehen, der hat nur gesehen, dass es kommen wird, aber der hat es ja nicht miterlebt. Aber wir dürfen zurückschauen und sehen, wie sich alles erfüllt hat. Es soll uns große Gewissheit geben, dass auch alles andere wahr ist in der Bibel. Auch dieses Kapitel Römer 8 und alles, was uns die Bibel sonst sagt über Gott. Seine Liebe bewahrt dich in allen Umständen. Und zwar auch dann, wenn eine Verfolgung kommt. Und dass so eine Verfolgung, so eine harte Bedrängnis auch für uns kommen kann, das sollten wir auf dem Schirm haben. Ich habe das schon mal gesagt vor ein paar Wochen. Ich möchte es heute nochmal sagen, weil das einfach sehr deutlich ist in Daniel. Dass so eine Zeit von einer großen Verfolgung und Bedrängnis noch vor uns liegt. Die letzten Verse in Kapitel 11. Da sehen wir was davon und ich möchte uns die komplett lesen. Kapitel 11, ab Vers 36. Da heißt es jetzt, und der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren. Den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten. Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen. Und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libyer und Kuschiter werden ihm folgen müssen. Es werden ihm aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Da sind wieder so viele Details drin und ich möchte nicht auf sie eingehen, auch wenn es sich lohnt, sicher, sich das im Detail anzuschauen. Aber wir sehen hier die große Botschaft in diesen letzten Versen, dass Gott den letzten Feind besiegen wird. Es wird ein letzter Feind aufstehen, aber Gott wird ihn besiegen. Die Ausleger, die sind sich uneinig, auf welchen König hier jetzt sich diese Vision bezieht. Manche meinen, es geht hier immer noch um den Antiochus Epiphanes, von dem wir gerade gehört haben. Ich glaube das nicht, weil die Beschreibung hier nicht passt zu dem, wie es sich in der Geschichte zugetragen hat. Es gibt einfach zu viele Dinge, die nicht zusammenpassen mit dieser Herrschaftszeit von Antiochus Epiphanes. Zum Beispiel heißt es hier, dass er sich von den Göttern seiner Väter abgewandt hat, aber er hat dieses Zeusbild aufstellen lassen. Es deutet nichts darauf hin, dass er gebrochen hat mit diesen antiken Göttern, sondern er hat die auch weiterhin in die Tempel gestellt und anbeten lassen. Und auch andere Beschreibungen hier passen nicht wirklich. Und gerade wenn wir schauen, wie genau die anderen Visionen zutreffen auf das, was in der Geschichte passiert ist, sollte uns das ein bisschen zweifeln lassen, ob dann hier immer noch von dem Antiochus die Rede ist oder nicht von einem anderen Herrscher, der regiert. Für die viel bessere Auslegung halte ich, dass es sich hier um den Antichrist der Endzeit handelt. Wir haben vorhin die Worte gelesen aus Thessalonicher, aus 2. Thessalonicher 2 und da wird der beschrieben und zwar mit ganz ähnlichen Worten, wie er auch hier beschrieben wird, dieser Herrscher. Ich lese uns nochmal 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 4, da heißt es, an die Christen lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Es ist eine ganz ähnliche Beschreibung, wie wir das hier in den Versen 36 und 37 finden. Ein Herrscher, der sich über alle erhebt, der alle alten Götter ablehnt. Das heißt ja, dass er den Gott dass er den, Moment, um es ganz genau zu sagen, wird den Gott der Festungen verehrt. Aber das ist kein Gott wie alle anderen. Und das sehen wir auch in dieser Prophetie hier. Das ist, dass er den Krieg anstelle von Gott setzt. Dass er Gewalt bringt, dass er Terror bringt über diese Welt. Das ist eine ganz ähnliche Beschreibung. Legt es nochmal nebeneinander, auch vielleicht heute Nachmittag, und schaut euch das nochmal an, wie der Antichrist beschrieben wird in 2. Thessalonicher 2 und hier an dieser Stelle dieser Herrscher beschrieben wird. Ich möchte es in der offenen Hand halten, weil ich weiß, dass viele das unterschiedlich auslegen, aber ich denke, dass das wirklich hier der Antichrist ist, der beschrieben ist. Und zwar auch deshalb, weil es dann in Kapitel 12 heißt, dass zu der Zeit, wo dieser Herrscher hier regiert, eine Bedrängnis in dieser Welt ist, wie sie die Menschheit vorher nicht kannte. Schauen uns nächste Woche das Kapitel 12 an. Sammy wird uns das predigen, aber ich greife vorweg. Es heißt, es gibt eine Bedrängnis, die es vorher nicht gab. Und es heißt dann auch, dass wenn dieser Herrscher gestorben ist, dass dann Menschen auferstehen werden zum ewigen Leben und zur ewigen Schande. Das klingt nicht so, als wäre das schon passiert. Es klingt nach dem, was uns die Bibel sagt über die Endzeit, über den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Und die einen gehen ein in seine ewige Herrlichkeit und die anderen in die ewige Verdammnis. Diese Prophetie und wie auch andere Prophetien in der Bibel weisen uns darauf hin, dass am Ende der Weltzeit ein mächtiger Herrscher kommen wird. Ob das jetzt ein einzelner König ist oder eine ganze Weltregierung, was auch immer, es wird jemand sein, dem wird nichts heilig sein. Der wird den lebendigen Gott verhöhnen und verspotten. Und zwar auf eine Weise und eine Totalität, wie wir das bisher nicht gesehen haben, wie es die Menschheit noch nicht gesehen hat. Wird sich selber als Gott verehren lassen, der wird Krieg und Zerstörung und Terror über diese Welt bringen. Im Ausmaß, was wir auch noch nicht gesehen haben, wir sehen es in Ansätzen in der Geschichte immer wieder. Ich meine, der Nazi-Terror, der Terror in Russland. Aber es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und die Christen, Gottes Volk, wird es nicht leicht, wird es sehr schwer haben unter dieser Regierung. Schwere Bedrängnis erleben. Das ist keine leichte Perspektive für einen wohlstandsverwöhnten Christen 2024 in München. Ich sage es euch ehrlich. Und es kann sein, dass wir das auch gar nicht miterleben. Wir wissen nichts. Also es gibt Christen, die berechnen das immer wieder. Also ich habe vorher über die Hellseher und Wahrsager geredet. Also ihr glaubt nicht, wie viele Christen genau berechnet haben, wann Jesus Christus wiederkommt. Also auch gibt es auch fast für jedes Jahr jemand, der das berechnet, dass er dieses Jahr wiederkommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob wir diese Bedrängnis miterleben. Aber sie kann kommen und das sollten wir auf dem Schirm haben. Das sollten wir nicht einfach wegdrücken. Und so herausfordernd aber diese Aussicht ist, diese letzten Verse haben auch einen großen Trost und eine Riesenermutigung für uns. Weil auch dieser letzte Herrscher, dieser Antichrist, nicht machen kann, was er will. Auch der untersteht letztendlich Gott. Das heißt in Vers 36, es muss geschehen, was beschlossen ist. Von wem beschlossen? Nicht vom Antichrist, sondern von Gott selber. Es ist in Gottes Plan mit drin. So wie in Gottes Plan Leid für seinen eigenen Sohn mit drin war und Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz und das kein Unfall war in der Geschichte, sondern die große Rettungstat Gottes. So ist es in seinem Plan mit drin, dass seine Kinder, dass seine Nachfolger auch Leid erfahren in dieser Welt. Aber der Herr steht drüber, er hat es in der Hand. Das darf uns trösten. Es bleibt seine Geschichte bis zum Schluss. Und es wird dann auch so überdeutlich an diesem letzten Vers, der beschreibt, wie dieser Herrscher endet, der sich so aufgeschwungen hat, der so gottlos regiert hat, der so viel Macht und Einfluss hat. Und es heißt dann fast lapidar in diesem letzten Vers, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Kein ewig langer Kampf, der hier noch geführt wird, sondern es ist eher wie mit so einem Fingerschnippen, ist es mit ihm vorbei. Und es ist ganz ähnlich, wie das 2. Thessalonicher uns beschreibt. Vielleicht habt ihr die Worte noch im Ohr, wo es heißt, was Jesus mit diesem Antichrist machen wird. Es heißt in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, ihn wird der Herr Jesus töten, mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr, wir machen nochmal Kräfte messen, sondern mit dem Hauch seines Mundes, mit seiner Erscheinung wird er diesen letzten Herrscher vernichten. Und zu diesem Herrn Jesus gehören wir, stehen auf der Seite des Siegers. Ist es gut? Tröstet das? Ermutigt das? Wir wissen nicht, was kommt. Was die nächsten Tage bringen, wissen wir nicht mal. Aber wir wissen ganz sicher, dieser Herr Jesus kommt wieder. Er regiert, er triumphiert und wir werden mit ihm sein in Ewigkeit. Lasst uns beten. Und Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns alles zeigst, was wir wirklich wissen müssen. Dass du uns auch nicht im Dunkeln tappen lässt, was die Zukunft angeht, was wir erwarten müssen, was wir erwarten dürfen. Herr, du zeigst uns, es kommen auch schwierige Zeiten. Und das kann auch uns betreffen. Und wir wollen dir sagen, dass uns das herausfordert. Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt um unsere Sorgen, du kennst um unsere Ängste. Du weißt, wie weich wir auch sind in dieser Gesellschaft allgemein, aber auch als Christen. Ich möchte für uns beten, Herr, dass du unsere Herzen stärkst und dass du uns hilfst, dich immer besser kennenzulernen, dass wir wirklich solche sind, die ihren Gott gut kennen. Und dass du selber uns durch deinen Heiligen Geist bereit machst, alles zu ertragen, was auch immer du für uns vorhast in unserer Geschichte, die auch deine Geschichte ist, die du mit uns schreibst. Herr, mach uns fest in dir. Mach uns Jesus Christus groß. Zeig uns immer mehr, wie reich beschenkt und wie reich gesegnet wir sind durch ihn. Herr, das ist das Größte, was du in unserem Leben schon getan hast, dass wir durch ihn mit dir versöhnt sein dürfen und deine Gemeinde sein dürfen, dass wir deine Kinder sind. Und Herr, wir vertrauen dir, dass seine Liebe, dass die Liebe Christi uns durchträgt bis zum Ziel. Und so beten wir dich an und wir loben dich und wir ehren dich, wir preisen dich. Amen.